Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Ist der Beruf, den ich mache, und das war das Erste, was er angesprochen hat, noch der Beruf, den ich machen möchte? Ist es gut, dort wohnen zu bleiben, wo wir sind? Ist es gut, diese Ehe weiterzuführen? Oder muss ich einfach vielleicht öfter da weg sein und muss mein eigenes Ding machen?
Und Dr. Burak Yildirim.
Wenn man jetzt täglich den Stress hat und der Meinung ist, man erfüllt Aufgaben, die einem nichts bedeuten, die man als sinnlos empfindet, die einen körperlich oder seelisch auslaugen und fertig machen. Auch das kann ja dann letztendlich im Umkehrschluss dazu führen, dass eine Beziehung zugrunde geht.
Ich bin mir ziemlich sicher, er hat den richtigen Beruf und bei mir ist es eigentlich auch ganz okay. Also ich kann mich nicht so richtig beklagen. Du dich wahrscheinlich auch nicht, oder, lieber Burak?
Über den, über den Beruf? Nein, ich kann mich nicht beklagen. Im Gegenteil, vielen Dank. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Aber ich habe ja auch, auf dem Papier habe ich ja einen Beruf, aber ich habe ja mehrere. Ich mache ja mehrere Sachen. Und das ist es. Das ist der Spaß.
Ach so. Du hast nicht nur einen, sondern mehrere Berufe.
Ja, ich habe mehrere Berufe. Ich habe ja schon vieles gemacht auch und vieles probiert, aber ich habe mehrere. Ich bin so eine berufliche Medusa. Oder die hatte doch diese paar Köpfe, ne? Oder da wuchs doch ein Kopf, wenn einer abgehackt wurde. War das nicht Medusa?
Ja, mehrere. Spannend, also das ist spannend. Vielleicht erfahren wir da einfach ganz neue Sachen von dir dieses Mal in dieser Folge. Ich bin auch eigentlich Arzt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber
nein, Quatsch. 100 Pro aus den Gesprächen, definitiv.
Ja, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Aber wir reden heute drüber, und wenn es der falsche Beruf ist, was das denn so mit einem machen kann und wie man es merkt und was man vor allen Dingen dann besser auch tut. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich da wie immer gut vorbereitet und habe einige Gespräche geführt und habe auch noch mal so ein bisschen nachgekramt in den Fällen, wo das relativ eindeutig war, und auch in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder familiären Kreis. Und bin sehr auf die Folge gespannt, aber nicht ohne dich zu fragen, was und wie denn dein Mental Health Moment der Woche war.
Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du hast dich gut vorbereitet und hast viele Gespräche geführt. Ich habe mich schlecht vorbereitet und habe viele Selbstgespräche geführt. Aber ich glaube, es wird mal
auch
wieder...
Auch okay.
Es wird mal wieder für eine legendäre Folge auf diesem Kanal reichen. Aber Spaß ganz kurz beiseite. Der Moment der Woche passte, wie es halt so ist, auch wie die Faust aufs Auge, nämlich die Geschichte des Schuhmachermeisters, der sein 80-jähriges Berufsjubiläum gefeiert hat.
Boah.
Da habe ich erst in meiner Naivität, jugendlichen Naivität gedacht, wie 80-jähriges Jubiläum. Also ist er 80 geworden? Also hat er 80. Geburtstag? Nein! 80-jähriges Schuhmacher Berufsjubiläum. So, 92 Jahre alt. Heißt, mit 12 Jahren
hat er angefangen,
mit der Ausbildung begonnen bei seinem Vater und dann vom Vater die Schuhmacher Ausbildung gemacht und dann den Job übernommen, Meister gemacht, Laden übernommen und arbeitet immer noch in diesem ursprünglichen Laden. Wohnt im selben Haus oder im selben Gebäude und arbeitet da noch und hat 80-jähriges Berufsjubiläum.
Sensationell,
ne? Also wirklich, das ist wie warmes Öl, was einem durch die Adern fließt, gefühlt. War eine tolle Story und hat mich wunderbar abgeholt. Und wie ich es ja sagte, es passt natürlich für die Folge fast wie gemalt.
Boah, was du ausgräbst, das ist nicht zu glauben. Wirklich nicht zu glauben.
Ich führe halt viele Selbstgespräche.
Ja. Du auch okay. Okay, man muss ja mal raus. Auch,
ja. Ne? Und bei dir?
Bei mir, ja, das ist, wie soll ich sagen? Ich bin eigentlich, es ist keine Riesengeschichte, aber es ist so, dass ich, wenn es um Mental Health geht, weißt du ja, treibt mich das um, und ich bin immer wieder einfach auch an einem Punkt, wo ich erstaunliche Zahlen finde manchmal. Dann sind es aber auch irgendwie Kleinigkeiten, die ich beobachten kann oder darf. Dann sind es manchmal auch Sachen, wo ich total beeindruckt bin von Menschen oder von Begebenheiten. Und ich hatte eine Beobachtung, die ein paar Tage jetzt her ist, wo ich gedacht habe, das ist schon krass, dass man im Jahr 2024 der einzige Vater ist, der in einer Gymnastikgruppe mit seiner Tochter ist. Es ist so ein Ding gewesen, wo ich habe mir gar keine großen Gedanken drum gemacht. Ich habe, als es darum ging, melden wir unsere Tochter an bei so einem Gymnastikkurs, irgendwie so für die ganz Kleinen, schon für die Einjährigen, jetzt ist sie bei den Zweijährigen, und mal hat es meine Frau gemacht, mit ihr zusammen, mal ich. Und das war immer wunderschön, weil du einfach gemerkt hast, wie viel Spaß die da dran haben. Und vor ein paar Tagen war es so, dass ich das wieder übernommen habe und hatte auch richtig Bock. Und so, dann spielten die Kinder so. Und ich denke so, warum fühle ich mich eigentlich nicht richtig wohl? Und ich gucke mich so um und stelle fest, ich bin wirklich allen Ernstes der einzige Vater, der einzige Mann in dieser Riesenhalle. Ewig viele Kinder und alles voller Mütter. Und ich kam mir plötzlich vor, im Jahr 2024, wie ein Außerirdischer, wie ein Aussätziger. Teilweise wurde ich auch so angeguckt, um ehrlich zu sein. Und teilweise, glaube ich, waren auch die ein oder andere war glaube ich, einfach froh, dass mein Mann auftauchte. Und ich habe, dann erst war ich total irritiert, und dann hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich mich einfach irgendwie auf das Spiel mit meiner Tochter konzentriert habe und darüber gefreut habe, was sie alles kann und wie wahnsinnigen Spaß sie daran hat. Und dann einfach auch zu merken, es ist überhaupt kein Problem, sich irgendwie komplett zurückzunehmen, weil es geht ja nicht um dich selber, sondern es geht einfach darum, dass dein Kind irgendwie Spaß an Bewegung bekommt und dann mit einer gewissen Körperlichkeit und Sport. Und dann fällt dir natürlich auch auf, dass du anders mit deiner Tochter umgehst, als die Frauen mit ihren Kindern umgehen. Also da wird so vieles sichtbar. Aber ich brauchte wirklich 20 Minuten, um klarzukommen, um irgendwie zu akzeptieren, dass das jetzt gerade die Realität ist, dass ich der einzige Mann bin, in so einer Gruppe bin. Und das war auf der einen Seite irritierend und auf der anderen Seite sehr heilsam und auch irgendwie sehr schön. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die ein oder andere Frau da irritierend war und für die anderen ein oder andere Frau dann auch wieder hoffentlich auch irgendwie, haben sie dann mal auch mit ihren Männern zu Hause gesprochen und gesagt, sag mal, du, da war verrückter, warst du, da war so ein Typ heute in der Gruppe. Mach das doch auch mal. Wie wäre denn das? Also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass da ein bisschen was angestoßen wird. Ja, das, also kann nichts Spektakuläres, aber krass.
Nee, top, aber ich glaube, ich habe ja auch ein paar Dinge gemacht bei den Kindern, wo ich dachte, ist jetzt nicht so richtig deine Aufgabe, vermeintlich, aber für die Kinder ist das natürlich auch wunderbar, ne? Weil dieses Erlebnis, dieses Miteinander, auch Kinder nehmen wahr, dass sich eben nicht so immer die gleichen Reihenfolgen und die gleichen strukturellen Abläufe ständig wiederholen, sondern auf einmal eben der Papa mal dahin bringt und da abholt und da einen Kurs mitmacht und da wickelt und da die Milch gibt und da zu Bett bringt und da nochmal beim Zähneputzen hilft und so weiter. Je nachdem, was man natürlich für eine Arbeits- und Aufgabenverteilung innerhalb der Familie hat. Aber ich glaube, für deine Tochter war es einfach auch super. Natürlich können das die Kinder, je jünger sie sind, nicht eins zu eins wiedergeben, aber man spürt das, man nimmt das wahr und allein die Freude dann bei diesen gerade sportlichen oder auch wenn andere Kinder dabei sind, dieser soziale Austausch in der Altersklasse, der ist aufrichtig, der ist voller Freude, das ist wunderbar. Allein dafür würde ich nochmal gerne junger Vater sein.
Ja, hau rein. Also ist never too late. Also ja, doch, das stimmt so nicht, aber.
Nein,
bist ein junger Spund, du könntest doch nochmal was Kleines nachschieben.
Na, ja, mal sehen. Nee. Also, nein, machen wir nicht. Wir bereiten uns jetzt auf die nächsten Schritte vor. Auf die Berufswelt unserer Kinder.
Gut, auf die Berufswelt eurer Kinder.
Dass sie den richtigen Beruf wählen.
Richtig. Aber es ist so, und da sind wir dann auch schon voll drin, jeden Morgen spielt sich natürlich in vielen deutschen Schlafzimmern, Bädern und Küchen das gleiche Bild ab. Und schon das Aufstehen fällt schwer, der erste Kaffee will nicht richtig schmecken, Weg zur Arbeit wirkt wie ein unüberwindbarer Hindernislauf, Unzufriedenheit mit dem eigenen Beruf zerstört aber nicht nur das momentane Wohlbefinden, sondern wirkt sich übrigens langfristig betrachtet auf die seelische und körperliche Gesundheit aus. Sich allerdings da wiederum von falschen Aufgaben und Umfeldern zu befreien, macht nicht nur glücklich, sondern auch gesund. Aber was unbestritten ist, und das ist etwas, was wir, glaube ich, wirklich total unterschätzen, ist, dass das krank macht. Es gibt Menschen, die durch die falsche Berufswahl nicht nur seelisch, sondern auch körperlich krank werden. Und zwar ernsthaft. Und da ist Burnout noch das geringste Übel. Ich war nie so tief drin in der falschen Berufswahl, weil ich immer das verdammte Glück hatte, dass ich immer das machen durfte, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und hat es mir keinen Spaß mehr gemacht, war ich immer in der Lage, das zu ändern. Aber wenn du dir dann wirklich mal anguckst, was das für Auswirkungen haben kann, und du bist ja sofort wieder auch in so einem Strudel drin. Ich kenne so viele Menschen mit Existenzängsten, total egal, ob Generation Z, ob die Boomer, you name it, Existenzangst ist, je nachdem, wie man so aufgewachsen ist, ein Riesenthema. Und dann gibt es eben viele, die sagen, bevor ich meine Existenz komplett aufs Spiel setze oder also meine Existenzängste noch befeuere, bleibe ich lieber hier in diesem Beruf. Auch wenn der scheiße ist, auch wenn der mir nicht gut tut, ist mir egal, Hauptsache ich bin abgesichert. Hatte das jetzt gerade eben vor 2 Wochen wieder mit einer ganz tollen Frau, Marketingchefin, die mir das erzählt hat und die sich auch mir anvertraut hat, weil ich gesagt habe, wir so ein bisschen privat gesprochen haben, habe ich gesagt, warum gibst du dir das hier alles? Such dir doch einfach einen anderen Job. Und dann sagt sie, ich habe derart Existenzängste, ich mache den jetzt hier einfach, auch wenn es mir nicht gut tut. Auch wenn ich hier untergehe quasi. Ganz krass. Also was diese Existenzängste machen können. Und dann sind die sich schon auch bewusst über den falschen Beruf. Vielleicht nicht, also es gibt ja so Stufen auch, vielleicht ist es nicht unbedingt immer gleich der falsche Beruf, sondern die falsche Stelle, die falsche Organisation, der falsche Arbeitgeber oder was auch immer. Vielleicht ist es aber auch schlicht und ergreifend der falsche Beruf. Aber da gefangen zu sein, da nicht rauszukommen aus ganz vielen Gründen, das ist, boah, das ist richtig giftig.
Das ist richtig giftig. Das stimmt. Und das Thema Existenzängste ist natürlich eins. Grundsätzlich eben auch finanzielle Ängste. Oder dieses berühmte Komfortzonen-Paradoxon. Das heißt, selbst wenn man in einem Job unglücklich ist, kann die Angst auch nur vor Veränderungen, nicht mal jetzt finanzielle Veränderungen oder eben existenzielle, sondern nur die Veränderung, oh, ich, neuer Job, neue Leute, ich muss mich nochmal einarbeiten, dazu führen, dass man trotzdem bleibt. Und diese Angst vor dem Ungewissen, das Gefühl natürlich auch wiederum verstärkt, dass man eigentlich gefangen ist und der Beruf, den man ausübt, alternativlos erscheint. Und dann gibt es noch die Variante, die ich als berufliches Stockholm-Syndrom bezeichne, wenn Leute dann doch mal sich aus einem toxischen beruflichen Umfeld befreien. Ob das toxische Vorgesetzte sind, toxische Kollegen, toxische Arbeitszeiten, toxische Arbeitsinhalte, was auch immer, toxischer Arbeitsweg, ja, dass sie dann da rauskommen, machen was Neues und entwickeln das Bedürfnis, in die alte Struktur wieder zurückzukehren. Also eben, wo ich sage, das ist halt dieses berufliche Stockholm-Syndrom, also zum Entführer zurück. Und das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, und ich hatte es ja in der letzten Folge mal kurz anklingen lassen, ich bin ja glücklicher Vater von 3 Generation Alpha-Mitgliedern, also 2010 und jünger, und die aber gleichzeitig die kleinste Populationskohorte darstellen, also mit knapp 9,5 Millionen. Also das sind die mit den wenigsten Mitgliedern, die aber natürlich, wenn man sich mal vorstellt, wenn man die Generation darüber sich anschaut, ja irgendwann dafür sorgen sollen, dass die da drüber sind und irgendwann auch mal dann in die Rente kommen und so weiter, dass die Generation Alpha die versorgt. Ohne zu wissen, ob jemand für sie sorgen wird. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. So, aber genau wie die Generation Z aktuell, hat auch die Generation Alpha natürlich auch einen großen Wettbewerbsvorteil. Nämlich, es gibt zu wenig dieser Bestien in der Generation Z und in der Generation Alpha. Aber wir haben immer noch sehr, sehr viele Plätze zu besetzen. Und zwar in nahezu allen Bereichen. Ungezählt und auch dementsprechend natürlich nicht überhaupt ins Kalkül gezogen, die Stellen, die erst noch in der Zukunft geschaffen werden. Also Berufsgruppen, Berufsfelder, Berufsinhalte, die es heute noch nicht gibt. So, und die müssen alle beackert werden. Das heißt, diese beiden Generationen, die würde ich gerne ein bisschen zusammenfassen, also 1995 geboren und jünger, können sich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Betätigungsfelder rein numerisch betrachtet aussuchen. Ich glaube, das größte Dilemma ist, dass man gedanklich immer in einer Struktur verhaftet bleibt. Also Beispiel, deshalb habe ich am Anfang so ein bisschen flapsig gesagt, ja, ich habe ja mehrere Berufe. Ich meine, nochmal, ich bin Arzt, ich habe das Glück, dass ich eine eigene Praxis mit Partnern betreiben kann. Da hast du genug zu tun. Da hast du keine Zeit für irgendeinen anderen Driss. Ja, aber natürlich habe ich die. Gemäß der 48 halben Stunden. Lange nicht mehr gehört, aber ich weiß, dass wir einen Zuhörer haben, der das immer mal wieder feiert.
Ich bin das.
Du bist das sowieso und noch ein anderer. Und deshalb habe ich natürlich schon die Möglichkeit, eben zwischen, nennen wir es mal Hauptberuf, und gleichzeitig hat man ja dann noch ein Hauptleben, nämlich als Vater, Ehemann und Bruder, als Kind meiner Eltern und so weiter, habe ich ja noch andere Aufgaben. Und trotzdem ist es natürlich so ein bisschen die Erfüllung und die Motivation, in all diesen Jobs, die ich mal jetzt so bezeichnen möchte, zu parieren, zu brillieren, da zu sein, anwesend zu sein, Glück zu finden. Und deshalb glaube ich, und das ist auch das ganz klar, was wir versuchen und auch weiter versuchen werden, unseren Kindern zu vermitteln, dass sie sich gar nicht auf einen Werdegang fokussieren müssen, sondern es steht die ganze Welt zur Verfügung. Und das muss verinnerlicht werden. Und in dem Moment, wo man das verinnerlicht, kann man eben aus einem auch sehr, sehr ungeliebten Job, warum auch immer man dort gelandet ist, weil man vielleicht Nachfolger geworden ist von den Eltern, obwohl man den Betrieb nicht übernehmen wollte, ob man einen Ausbildungsgang gemacht hat, wo man sich erhofft hat, oh, das ist er, Bankkauffrau, das wollte ich immer schon machen, da habe ich mir so ein paar Ideen, ich hatte Szenarien im Kopf und die haben sich leider dann nicht erfüllt. So, aber man kann trotzdem in dem Job bleiben, versuchen, das Beste aus der Grundsituation, aus vielleicht eben auch der existenziellen Furcht heraus, sich aber trotzdem weiterentwickeln und in andere Berufsbereiche reingehen. Ob das über einen Teilzeitjob ist, geringfügig Verdiener, was auch immer. Aber man kann sich richtig austoben, ohne dass man den Job verlassen muss, ohne dass man sich den existenziellen Ängsten, finanziellen Ängsten stellen muss. Aber was ist, wenn? Weil letztendlich hat man sich aus welchen Gründen auch immer mal für diesen Job entschieden und man kann aus diesem Job heraus mit der Vielzahl der Zeit, die man hat und mit der vor allen Dingen unbegrenzten Auswahl an Möglichkeiten, kann man sich ein ganzes Bouquet an Aufgaben basteln.
Ich denke, es ist, so wie du es gerade auch nochmal gesagt hast, war nicht falsch, dass der falsche Beruf dann irgendwann da steht. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das zu verändern. Und es gibt auch ganz viele Gründe, warum Menschen einfach daran festhalten. Und es ist keine Riesenzahl. Wenn man sich das mal so ein bisschen statistisch anguckt, dann gibt es mehrere Studien, aber eine von Statista zum Beispiel, die sagt, dass rund 6% der Frauen und Männer laut einer Umfrage darüber klagen, dass sie mit ihrem eigenen Beruf nicht zufrieden sind. 6% klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man sich dann die Masse mal vorstellt, dann ist es doch wahnsinnig viel am Ende. Und es ist auch etwas, was unser System ein Stück weit auch belasten kann, logischerweise, weil wenn Menschen dann in Burnout fallen, in Depressionen verfallen, das ist die psychische Seite. Es gibt übrigens auch klassische körperliche Gebrechen, die das auslöst, Magenprobleme und so weiter. Dann ist es schon eine relativ hohe Zahl. Und für mich ist es immer die Frage, oder was ich immer gar nicht so richtig mag, ist, wenn jemand mal etwas verändert hat, dann ist er auch gleich immer mutig. Ich glaube, das ist nicht mutig, sondern es ist einfach auch konsequent, dann etwas zu verändern. Ein Beispiel, ich kenne jemanden, der, mit dem ich jetzt gerade dieser Tage einen relativ langen WhatsApp-Austausch hatte, verheiratet, zwei Kinder, erfolgreich im Leben eigentlich. Und hat sich so das ein oder anderen Traum erfüllen können. Und wir schrieben so ein bisschen hin und her und plötzlich sagte er so, ja, also ich komme auch erst Mitte Dezember wieder zurück. Ich bin jetzt 2 Monate raus. Nicht so wie du bist 2 Monate raus. Dann sagte er, ja, ich bin 2 Monate raus. Ich bin erst auf Malaga, dann Südfrankreich, dann das. Sagt er, okay, aber und Frau und Kinder und so weiter. Ja, sagt er, ja, das ist genau der Punkt. Ich stelle jetzt erstmal gerade alles in Frage. Ich brauche die nächsten 2 Monate einfach, um fit zu werden, um mir über Dinge klar zu werden. Ist der Beruf, den ich mache, und das war das Erste, was er angesprochen hat, noch der Beruf, den ich machen möchte? Es ist etwas ganz anderes und ich habe jetzt auch schon so die ein oder andere Idee. Ist es gut, dort wohnen zu bleiben, wo wir sind? Ist es gut, diese Ehe weiterzuführen? Oder muss ich einfach vielleicht öfter da weg sein und muss mein eigenes Ding machen? Und eine der zentralen Dinge, die ihn unglücklich gemacht haben oder die dazu geführt haben, dass er in dieser Phase jetzt seines Lebens ist, dass er einfach sich 2 volle Monate rausgenommen hat, ist der Beruf. Ist das jetzt noch um meine Berufung? Ist das jetzt noch das, was ich wirklich machen will? Und da hängt bei ihm in dem Fall wahnsinnig viel dran. Also dieser ganze Tsunami, der dann irgendwie noch dann auch noch mit dazu gehört, der hängt hinterm Job. Brutal. Wirklich brutal. Und das bedeutet ja dann, oder könnte in der Verlängerung ja bedeuten, weil er sich da nicht sicher ist und weil er damit nicht klarkommt, setzt er seine Beziehung aufs Spiel. Also die Beziehung mit seiner Frau, dann die Kinder, plus auch der Lebensstandort wird in Frage gestellt. Das ist ganz schön viel. Und das ist jetzt ein Beispiel von so vielen, wo man dann einfach plötzlich merkt, ja, falscher Beruf ausgewählt, ja, okay. Aber was heißt denn das dann? Oder der Beruf ist nicht mehr der richtige für mich, das merke ich. Und zu was führt das? Das führt vielleicht sogar jetzt in diesem Fall dazu, dass eine Ehe kaputt geht nach 23 Jahren. Das führt dazu, dass Kinder vielleicht einfach auch ihren Papa nicht mehr so richtig haben, wenn er dann dort nicht mehr leben kann und will, wo er jetzt im Moment gerade mit der Familie lebt. Und so weiter und so fort. Das ist nur ein kleiner Tupfer, eine Geschichte von so vielen. Und das passiert jeden Tag in Deutschland und das passiert jeden Tag in Familien, das passiert überall. Und auf der anderen Seite hat es mich aber auch, und dann schließe ich den Monolog, mich hat es auch fasziniert, dass jemand dann aufsteht und sagt, so, liebe Freunde, irgendwie müssen wir es realisieren, aber ich muss mal 2 Monate raus und muss mir mal grundsätzlich über all das klar werden, was mich so beschäftigt, wenn es unter anderem auch den falschen Beruf geht. Das muss ich jetzt einmal wirklich komplett von allen Seiten angucken und mir hinlegen. Und erst dann, wenn ich das gemacht habe, kann ich eine gute Entscheidung treffen. Muss ich ganz ehrlich sagen. A la Bonheur, nicht nur für ihn, sondern natürlich auch für die Frau, die das mitmacht.
Ja, also stahlhart, muss man im Grunde sagen. Weil ich meine, man muss das natürlich auch von der anderen Seite betrachten. Wenn man jetzt täglich den Stress hat und der Meinung ist, man erfüllt Aufgaben, die einem nichts bedeuten, die man als sinnlos empfindet, die einen körperlich oder seelisch auslaugen und fertig machen. Auch das kann ja dann letztendlich im Umkehrschluss dazu führen, dass eine Beziehung zugrunde geht, weil man dann auch privat nicht abschalten kann oder privat die, ja, ich sag jetzt mal so, die Entspannung und Entspanntheit vermitteln kann, die man ja letztendlich gar nicht hat. Und ja. Ich denke, dann kann eine Auszeit vielleicht heilsam sein, wenn ich mich jetzt versuchen würde, in die Situation hineinzuversetzen. Ich bräuchte tatsächlich für meinen Seelenfrieden und für meine innere Hygiene und Reinigung tatsächlich meine Familie, also selber mich zurückzuziehen, das kann man mal vielleicht für 24, 48 Stunden, dann wird's schon eng in der Brust. Weil einem natürlich der Ehepartner und oder die Frau in dem Fall oder in meinem Fall auch und vor allen Dingen auch natürlich die Kinder, die bedeuten einem ja unheimlich viel. Und das ist ja auch, jeder hat das ja, selbst wenn man seinen Traumberuf hat, und ich habe das ja hier mal skizzieren dürfen, dass es für mich persönlich vom Werdegang her ja nahezu gedanklich zumindest alternativlos war, und dass ich unbedingt Arzt werden wollte. Aber wenn man das dann schafft, der Weg dahin ist etwas zum Teil anspruchsvoll, der Stress ist groß. Wenn man es dann aber auch geschafft hat, wird es nicht minder anspruchsvoll und auch der Stress wird nicht kleiner. Und man hat natürlich immer Phasen, wo man sich eben fragt, bist du dir sicher, war es das wirklich wert und so weiter und so fort. Aber es überwiegt dann letztendlich der Arbeitsinhalt, es überwiegen die Ergebnisse und es überwiegt der Kontakt zu Menschen. Und dann kann man auch viel, denke ich, privat und im Privatleben, im Familienleben zurückgeben. Und gleichzeitig aber gerade in diesen schwierigen Phasen ist es unheimlich wichtig, dass man die Familie an seiner Seite und als Background zu schätzen weiß, um eben auch mal aus einer Situation herauszukommen, in der man sich nicht wohlfühlt. Ich hatte eine berufliche Thematik, wo ich für mich entschieden hatte, ich verlasse die Company und hatte aber eine sehr lange Kündigungsfrist. In Worten oder in Zahlen 9 Monate zum Quartalsende. Boah. Und da ich dann aber im Quartal auch noch gekündigt hatte, hieß es 1 Jahr. Und meine Kollegen haben dann, also es war eher am Anfang positiv gemeint, weil die gesagt haben, nee, um Gottes Willen, wir wollen ja gar nicht, dass du aufhörst und wir kriegen das, ne, wir kriegen die Themen, die du hast, die kriegen wir schon alle irgendwie gelöst. Aber es gab halt für mich persönlich, es gab einen Vertrauensbruch innerhalb des Betriebs. Und der Vertrauensbruch war für mich einfach, der betraf auf der einen Seite mich, aber er betraf auch andere. Und diese Summe an Vertrauensbrüchen war für mich im Grunde absolut dann, ja, war für mich ein No-Go. Und deshalb war der Strich drunter gesetzt. Ich habe offiziell meine Kündigung eingereicht und habe auch gesagt, gar kein Thema. Ich bleibe bis zum letzten Tag. Also es ist, ich kenne meine Rechte und ich kenne meine Pflichten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich einfach die Kündigung, also ne, meine Kollegen haben gesagt, nö, wir lassen dich nicht vorzeitig raus, hoffen, dass du dich nochmal umentscheidest und hier bleibst. Und dann habe ich das einfach durchgezogen, meine Arbeit gemacht, weiterhin kollegial im Rahmen meiner Möglichkeiten. Die mich kennen, wissen, was das bedeutet. Nein, aber Spaß beiseite. Es lief so, wie es laufen sollte, professionell. Und dann habe ich am letzten Tag meinen Spind ausgeräumt und bin raus. Aber in dieser Phase, die natürlich nicht ganz so einfach war, weil du immer wieder mit Themen konfrontiert wurdest, willst du dir das nicht nochmal überlegen? Oder wie hier letzte Folge Gaslighting, du übertreibst, ne? Du siehst das völlig falsch und so weiter. Und natürlich hockt man da und denkt, meine Güte, du gehst doch weiterhin dahin und du einige Kollegen fühlen sich weiterhin wohl und du hast ein gutes Verhältnis, du hast vor allen Dingen wunderbare Kunden und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir, einmal, zweimal, dreimal ist das die richtige Entscheidung oder ziehst du nicht eher die Kündigung zurück? Und da brauchst du halt einfach stabilen Background. Und das ist häufig dann in der Regel, in meinem Fall war es so, war es die Familie, die das natürlich immer wieder auch bestärkt hat und gesagt, nein, du hast es doch erklärt und es ist völlig legitim und das ist dein Weg und so bist du und so weiter und so fort. Ja, und dann haben wir das durchgezogen, Arbeitsplatzwechsel, eigene Praxis, fertig. Und deshalb muss man eben sagen, das ist schon, wie gesagt, stahlhart, der Herr aus deiner Story. Aber ich glaube, bevor man dann irgendwo innerlich zerbröselt oder innerlich eben zugrunde geht, muss man sicherlich auch so schwierige Entscheidungen treffen und versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Ja, ich finde, es ist nie zu spät. Auch das ist die Wahrheit. Also ich habe gerade vor kurzer Zeit so eine Geschichte gehabt, wo ich im Nachhinein denke, wie bitter und wie traurig ist das eigentlich? Durch einen, versuch's einigermaßen kurz zu machen, durch einen Zufall, folge ich auf einem meiner sozialen Netzwerkkanäle einem Musiker, der in den 80ern und 90ern total bekannt war. Mit seiner Rockband.
Herbert Grönemeyer. So,
nein, es war, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber es gab mal eine Band, die hieß White Lion.
Nee,
White Lion hatten so ein paar Hits wie When the Children Cry, Little Fighter, keine Ahnung, was. Das war so diese Zeit von Guns N' Roses und Bon Jovi waren groß. Ja, also wirklich lange her. Ich habe das hoch und runter gehört, das weiß ich noch. Ich weiß sogar, dass ich meine, ich hatte langsam eine eigene Band und dann haben wir auch eigene Stücke gehabt, aber wir haben auch eben White Lion Songs gespielt. Naja, auf jeden Fall bin ich dann irgendwann bei Facebook, habe ich mich in die Gruppe von Mike Tramp, dem Leadsänger, habe ich einfach mal Interesse halber, um zu gucken, was macht jetzt dieser Mensch. Jetzt ist er natürlich sehr in die Jahre gekommen. Immer noch eine Erscheinung. Und immer noch eine gewisse Ausstrahlung. Du merkst aber, der lebt in der Vergangenheit und der lebt zu Zeiten, als er einen Beruf hatte, der ihn nicht nur genährt hat, sondern der ihn zum Star gemacht hat. Und das siehst du auch daran, dass er viele Alben in seiner Muttersprache dann irgendwann veröffentlicht hat, die dänisch ist. Er hat lange in Amerika gelebt, deshalb fühlt er sich, glaube ich, auch meistens eher als Amerikaner. Klingt auch so. Und dann kam es irgendwann dieser Tage dazu, dass der postete, ich brauche einen Friseur. Ich bin auf Tour und mein Gitarrist und ich, wir brauchen einen Friseur. Und zwar in Köln. Da bin ich irgendwie auf Tour und wir brauchen schnell einen Haircut.
Hättest du mir Bescheid gesagt? Bonsai Hair Lounge, der Laden meines Bruders.
So, und das ist mir nicht eingefallen in dem Moment. Vielleicht war es auch ganz gut, weil, um die Geschichte noch abzuerzählen, ich habe ihm drunter gepostet, ja, melde dich doch einfach, wenn du, ich kann dir wahrscheinlich helfen, ich kenne da einige. Und hatte eine private Nachricht mit der privaten Handynummer von ihm. Und dann haben wir uns ein bisschen hinterhergeschrieben. Ich habe wirklich mal so ein bisschen recherchiert, weil es sollte entweder Montag oder Dienstag sein. Und und du weißt, wie es montags ist in Köln. Probier mal einen Friseurtermin zu finden. Wird dir schwer gelingen. Und dann gab es einen Friseur. Der hat montags auf?
Ja, der hat montags auf.
Der hat montags auf. Ja, siehst du. Hätte ich das gewusst. Also beziehungsweise ich wusste, dass du einen Bruder hast, der diesen Job macht, aber naja. Ja, auf jeden Fall habe ich mit viel Recherche einen Friseur ausgemacht, wo du online auch deinen Termin nur buchen kannst. Und da waren eben für die Zeit, wo gesucht wurde, auch noch Termine frei. Und dann habe ich ihm einfach den Link geschickt und habe gesagt, ja bitte, viel Spaß damit. Muss einfach nur online einen Termin angeben und dann
bist du drin.
Dann geht's los. Ja. Dann kriegte ich die Message zurück. Naja, nee, warte mal. Ich dachte, die kommen zu uns. Ich dachte, wenn wir spielen, irgendwie davor, kriegen wir die Haare geschnitten, dann kommt ein Friseur zu uns, schneidet die Haare und ich muss jetzt nicht online mir einen Termin holen, damit ich die Haare geschnitten bekomme. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil sie sehr traurig ist. Weil er immer noch in einer Zeit lebt und ich bin mir sehr, sehr sicher, irgendwie liebt er wahrscheinlich seinen Beruf nach wie vor noch, aber er spielt seit 40 Jahren dieselben Songs. Und hat immer noch die Attitüde, ja, aber der Friseur muss doch zu uns kommen. Also der lebt da irgendwie noch immer, der ist ja wirklich ganz, ganz von früher in dieser Welt, wo das wahrscheinlich auch der Fall ist oder war. Und wenn du dann anguckst, wo sie jetzt im Vorprogramm spielen müssen, von welchen Bands, die sind nämlich nicht alleine auf Tour, sondern spielen irgendwo im Vorprogramm von schlechten amerikanischen Hardrock-Bands. Das ist schlimm und tragisch zu sehen. Und ich glaube auch, dass es ihm nicht so richtig gut geht, wenn man sich das alles mal so anguckt. Und wahrscheinlich gibt es tausende von diesen Geschichten. Und ich glaube einfach auch, dass es ungesund ist und dass es kein Alter geben darf, wo du nicht die Notbremse ziehst und sagst, so jetzt mache ich nochmal was ganz anderes. Das muss möglich sein.
Sollte. Also sollte, ich meine, natürlich auf der einen Seite, man kann, es gibt ja auch ältere Herrschaften, die immer noch auf musikalischer Tournee sind und ganze Arenen und Fußballstadien füllen. Da wiederum denkt man sich, ja, ist ja klar, dass die nicht aufhören. Das Adrenalin, das Geld, der Ruhm, der soziale Status und so weiter, das möchte man nicht aufgeben. Aber es gibt halt für alles so seine Zeit. Und schön ist sicherlich, wenn man eben auch noch mal ein paar andere Themen hat, ein paar andere Gesinnungen und sich vielleicht sogar aktiv auch schon in auch noch in der Phase, wo man wirklich so High-End unterwegs ist, also wo man das Gefühl hat, ich habe jetzt die Reife, die Persönlichkeit, die Erfahrung, die Power, die Kompetenz, die Anerkennung, die ich eigentlich immer dann in meinem Beruf haben wollte. Und gleichzeitig bereitet man sich aber trotzdem jetzt nicht auf den Absprung vor. Das ist, denke ich, auch so ein bisschen die falsche Terminologie in dem Zusammenhang. Aber also schon irgendwo, dass man sagt, aber es gibt eben auch ein Leben vor dem Tod. Es gibt ein Leben neben dem Hauptjob. Und ich glaube, man sollte sich früh genug damit beschäftigen. Wir sind gedanklich, ich glaube, ich greife mal an die eigene Nase, weil ich mich manchmal in der Vergangenheit auch dabei erwischt habe, aber wir sind gedanklich noch im Jahre 1889. Jetzt werden viele sagen, wie kommt der denn genau auf dieses Jahr? Ja, ganz einfach.
Ja, bin ich auch gespannt. Ja,
ja, weil 1889 Otto von Bismarck die gesetzliche Rente eingeführt hat. Mhm. Aber 1889 war die Lebenserwartung nicht zu vergleichen mit der Lebenserwartung von 2024. Mit anderen Worten, die Rente haben damals nur ein Bruchteil der Leute überhaupt erreicht, weil sie gar nicht so alt geworden sind. Was ich aber viel mehr damit sagen will, es gab auch teilweise Altersdurchschnitte, also Lebenserwartungen, die unter 50 Jahre waren. So, und dann war es halt so, Geburt, Schule, wenn du Glück hattest, ansonsten direkt schon in die Ausbildung. Hashtag unser Schuhmachermeister, der 80-jähriges Jubiläum feiert mit 92 Jahren. Und dann hat man eben gearbeitet und wenn man Glück hatte, wurde man berentet. So, jetzt wissen wir aber, wie gesagt, rein statistisch, die wenigsten haben das geschafft. Aber wir sind immer noch in dieser Gedankenmühle. Also geboren, Schule, Ausbildung, Arbeiten, Rente, Tod. Der Weg aber bis zum Tod, ich meine, wir wissen alle nicht, ich sag das ja meistens immer in dieser Begrifflichkeit mit der Sanduhr, dass wir nie wissen, wann die Sanduhr zu Ende ist und abläuft. Aber rein statistisch betrachtet ist es nicht nur sehr wahrscheinlich, dass die meisten von uns die Rente erleben, sondern sogar noch weit darüber hinaus. So, und dann muss letztendlich auch meiner Meinung nach gedanklich ein anderes Denken einsetzen, dass man sich eben nicht mit diesen Zeitpflöcken beschäftigt, die im Grunde noch aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern letztendlich ist das viel, viel flexibler, es ist viel spannender, es ist viel aufregender, wenn man es möchte. Wenn man nicht möchte, dann kann man weiterhin im gedanklichen Schuhkarton bleiben, Grundschule, weiterführende Schule und so weiter und so fort. Aber wenn man sich ein bisschen öffnet, in verschiedene Bereiche eintaucht, man muss auch nicht sofort immer Geld verdienen. Man kann einen Hauptjob haben oder eine Dreiviertelstelle, wie es ja heute auch sehr modern ist und en vogue. Und darüber hinaus dann Hobbys, Interessen, Praktika machen, Fortbildungsmöglichkeiten, wo man erstmal, wie man so schön sagt, in sich selber investiert und daraus dann Kapital schlagen, in welcher Form auch immer, emotionales Kapital, natürlich finanzielles Kapital. Aber ich glaube, dass man sein Gedankenmanagement einfach optimieren sollte und versuchen sollte, eben in gedanklichen Teilzeiten zu denken und in Teilzeiten auch zu arbeiten. Und nochmal, ich habe nicht nur eine Vollzeitstelle, sondern stundentechnisch ist es voll und habe trotzdem noch hatte trotzdem noch die Muße, eine Familie zu gründen und gleichzeitig auch noch ein paar Themen abzukaspern bis heute. Und das bringt mir zumindest, jeder mag das anders sehen, viele sagen auch, nee, bis nach 18 Uhr möchte ich gerne nach Hause, 18.30 Uhr ist Abendbrot und um 20.15 Uhr am Sonntag ist der Tatort, kann man alles machen. Ich finde, in Zeiten von Mediatheken braucht man keine festen Uhrzeiten mehr. Aber das ist meine Meinung. Und mich persönlich macht das unheimlich agil. Also es belebt mein Hauptbetätigungsfeld, wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Und das ist nicht Ablenkung oder es ist nicht irgendwie, dass ich versuche, in anderen Bereichen den Sinn für mein berufliches Leben zu finden. Im Gegenteil, ich habe einen der besten Jobs, den man sich vorstellen kann. Und damit meine ich nicht den finanziellen Teil, sondern einfach den inhaltlichen Teil. Ja, und trotzdem erlaube ich mir, das Ganze sozusagen zu boostern. Aber teilweise eben über andere Themen. Und manchmal vergeude ich auch Zeit und auch Lebenszeit natürlich dadurch, klar. Aber das ist es mir wert, weil ich habe damit einfach auch mit unliebsamen Situationen in meinem Hauptberuf, die nun mal jeder hat, sehr, sehr gut umzugehen gelernt und vor allen Dingen diese Dinge dann dadurch auch unheimlich relativieren können.
Ja, ich höre dir gespannt zu und ich habe ja mehrfach auch die Richtung geändert und ich habe ein paar Mal und weiß auch, dass mich der ein oder andere dafür verrückt erklärt hat, gerade aus von meiner Familie, gerade als ich diesen Bereich aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinter mir gelassen habe, wo mir immer wieder gesagt wurde, mehr Sicherheit kann man auch im Leben gar nicht haben. Das ist ja die absolut sichere Bank, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten, weil da bist du irgendwann unkündbar und machst das einfach, bis die Rente da ist. Ich wusste aber auch, wenn ich das weitermache, werde ich todunglücklich. Und dann ist die Konsequenz natürlich gewesen, alles über den Haufen zu schmeißen und diese enorme Sicherheit aufzugeben, plus Statussymbole und so weiter. War mir aber in dem Fall total egal, weil ich merkte, das tut mir nicht gut. Das ist nicht gesund, was ich da mache. Und dann eben eine andere Entscheidung zu treffen, finde ich, ist elementar, weil wir nicht für unseren Job leben sollten. Dass er uns Spaß machen soll, dass er uns inspiriert, dass er ein großer Teil unseres Lebens ist, das ist ja alles d'accord. Aber Menschen, die sich nur mit dem Job identifizieren, mit diesem einen Job identifizieren, sind oftmals auch die, die dann, wenn sie in die Rente gehen, in ein tiefes, tiefes, tiefes Loch fallen, weil sie sich darüber identifiziert haben, weil ihnen quasi der elementare Teil des Lebens fehlt. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, denke ich auch, ist es so wichtig, diese Flexibilität zu haben und ja, auch rechtzeitig zu reagieren. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich den Braten rechtzeitig gerochen habe und dann auch rechtzeitig die Position verändert habe. Weil natürlich, klar, wird das schwer hinten raus. Also wenn du mit 65 dann irgendwie nochmal was verändern willst, ja, gut, kann man machen. Aber viele gehen eben mit 67 in die Rente. Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, der einige Jahre, dann zwei Jahre vor der Rente sagte, ich habe solche Angst vor der Rente. Da war es nämlich umgekehrt, weil der einfach seinen Job so geliebt hat, dass er massiv Angst hatte, was denn passieren würde, wenn er diesen Job nicht mehr macht. Er hat sich darauf gut vorbereitet. Er hat dann wirklich innerhalb von 2 Jahren haben wir dann auch mal wieder zusammengesprochen und er hat sich dann einfach auch Dinge überlegt, die dann sein Beruf werden, wenn er aus dem, also aus dem offiziellen Berufsleben ausgeschieden ist. Aber das hätte ihn sonst andersrum krank gemacht, ne? Kann ja auch passieren. Also wenn du das, was du am meisten liebst, womit du auch sehr viel Lebenszeit verbringst, das dann endet und du nicht gut vorbereitet bist, auch das kann natürlich dann dazu führen, weil auch die Rente ist ja irgendwo ein Beruf, der nicht aber jedem gut tut. Es gibt Menschen, die brauchen, siehe deinen 92-jährigen Menschen, den du da kennengelernt hast.
Der aus dem Fenster stieg.
So. die brauchen das dann einfach. Und das ist auch gut, dass es dann die Möglichkeit dazu gibt.
Ich glaube, ich bin ja noch kein Rentner. Ich freue mich auf das Rentendasein jetzt schon, weil ich einfach nicht weiß, wann das der Fall sein wird. Rechnerisch, beziehungsweise laut meinem Rentenbescheid, beziehungsweise mein Armutszeugnis ist das ja, jährlich einmal. Mhm. Weiß ich ja, da steht ja das Datum. Und das ist jetzt schon klar. Aber das Schöne ist ja, dass ich es trotzdem nicht weiß. Weil es kann sein, dass ich in 6 Jahren aufhöre, weil ich der Meinung bin, es gibt was anderes im Leben oder, was ich natürlich nicht hoffe, krankheitsbedingt. Oder erst mit Mitte 70, Mitte 80, wenn ich es so lange schaffen darf und so lange noch geistig vor allen Dingen fit bleibe. Und ich denke, die Problematik mit dem Thema, dass man dann in der Rente oder als Rentner oder Rentnerin in ein Loch fällt, oder in ein Loch fallen kann, ist natürlich, wenn man seinen ganzen Lebensinhalt beruflich betrachtet und genau. Soziale Kontakte, Lebenssinn und so weiter, alles mit dem Beruf verknüpft. Und du hast vorhin das Thema Sicherheit angesprochen, Sicherheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Sicherheit im Beamtenwesen und so weiter und so fort. Ich glaube, eine ganz, ganz spannende Zeit, die hinter uns liegt, aber vor kurzem stattgefunden hat, hat ja letztendlich gezeigt, dass Sicherheit eine absolute Illusion ist. Vor allen Dingen berufliche Sicherheit. Was in Corona passiert ist, mit welcher Willkür Berufsgruppen teilweise gesprengt wurden, Unternehmen geschlossen wurden und so weiter und so fort. Ich glaube, spätestens da sollte jedem klar geworden sein, dass Sicherheit eine absolute Illusion ist, was ich aber gar nicht negativ betrachte, sondern man ist für seine Sicherheit selber verantwortlich. Nicht die Institution, für die man arbeitet, sondern man selber ist die Sicherheit. Das ist die einzige Sicherheit, die man hat. Und deshalb ist es eben nicht so schwierig, sich mal mit dem Thema, was kann ich aus meinem aktuellen Job, der mir vielleicht nicht so gut gefällt, proaktiv anpassen, um ihn attraktiver zu machen oder zumindest attraktiver, um jeden Morgen oder wenn man in Schichten arbeitet, jede Schicht zu sagen, da gehst du jetzt wieder hin. Oder eben natürlich, klar, auch sich das Recht herauszunehmen, zu sagen, ich brauche eine Auszeit oder gar einen Jobwechsel, um mich nochmal neu zu positionieren, neu zu hinterfragen, neue Projekte oder neue Rollen zu entwickeln. Und aber das sollte man eben aus dem Bewusstsein heraus tun, dass uns wirklich allen, egal wie alt man ist, wirklich alle Möglichkeiten offen stehen, Und dass man einfach seine Lebenszeit auch beruflich betrachtet so verbringen sollte, dass man sich einfach gut fühlt. Das ist das A und O. Weil man dann auch, wenn man sich selber gut fühlt, man auch ein gutes Gefühl vermitteln kann und andere anstecken kann und antreiben kann. Und demzufolge glaube ich, es gibt in diesem, bei diesem Thema kann man nur gewinnen, wenn man sich etwas reflektiert und differenziert aufstellt.
Damit entlassen wir euch ins Wochenende und hoffen, dass ihr den richtigen Beruf gewählt habt, sodass ihr nach der Folge sagen könnt, das haben die zwar alles ganz nett erzählt, aber ich fühle mich wohl und freue mich auf den Montag, wenn es wieder losgeht. Und wünschen euch aber ein schönes Wochenende und bleibt uns gewogen. Danke dir für die richtige Berufswahl und die Einordnung und, die Gedanken. Und wir sehen uns beziehungsweise hören uns nächste Woche Freitag wieder.
Sehr gerne. Schönes Wochenende, wunderbare Woche auch und bis bald.
Bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.